Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Für die Aktivisten der letzten Generation begann dieser Tag mit einem Schock. Bundesweite Razzien gegen einige ihrer Aktiven. Unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft München wurden 15 Objekte in 7 Bundesländern durchsucht, Konten beschlagnahmt. 170 Beamte waren im Einsatz. Ermittelt wird gegen 7 Beschuldigte wegen Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. In Berlin, Zentrum der Klebeblockaden, reagierte eine Sprecherin der Aktivisten empört, berichtet rbb24-Reporterin Helena Dehler.
Aimée van Baalen von der letzten Generation wirkt ruhig, als sie vor Dutzende Journalistinnen und Journalisten tritt und sagt, sie sei heute Morgen aufgewacht und erschrocken, als sie von den Razzien gelesen habe.
Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst.
Sie können nicht nachvollziehen, dass die Münchner Generalstaatsanwaltschaft die Durchsuchungen angeordnet hat. Immer wieder betont sie, dass die letzte Generation friedlich für ein gutes Anliegen protestiert. Die Razzien hatten dennoch Konsequenzen.
Diese Durchsuchungen heute bedeuten für uns, dass unsere Webseite runtergenommen wurde, dass mehrere technische Geräte beschlagnahmt wurden und unsere Konten gesperrt sind. Und es bedeutet aber nicht, dass der Widerstand aufhören wird.
Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte, Spenderinnen und Spender seien nicht von den Ermittlungen betroffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte, die Maßnahmen zeigten, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Die Durchsuchungen von heute Morgen haben ein großes mediales Echo ausgelöst. Das haben auch die Aktivisten der letzten Generation gespürt.
Was wir auch gerade jetzt erleben, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das als eine große Ungerechtigkeit wahrnehmen und jetzt noch einmal verstärkt und extra deswegen spenden.
Bis zum frühen Nachmittag seien mehr als 16.000 Euro gespendet worden, unter anderem über einen Spendenaufruf bei Twitter. Man wolle jetzt erst recht weiter demonstrieren. Für kommende Woche ist unter anderem ein großer Protestmarsch in Berlin angekündigt. Auch Straßenblockaden könne es jederzeit wieder geben.
Informationen von rbb-Reporterin Helena Dehler. Wie viele Krankenhäuser braucht das Land, das Flächenland Brandenburg vor allem? Manchmal ist es ein Dilemma. Viele kleine Häuser, schnell erreichbar, oder besser wenige große, weiter weg, aber mit besserer Versorgung. Auch darum geht es bei der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit den Landesministern besprochen hat. In Brandenburg sollen angeblich 26 der 66 Krankenhäuser schließen, berichtet rbb24-Reporterin Amelie Ernst.
Detlef Toppens ist nicht nur Geschäftsführer der Oberhavelkliniken mit 3 Standorten in Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee, sondern auch Vorstandschef der Landeskrankenhausgesellschaft. Als solcher muss er seit Monaten besorgte Fragen rund um die Krankenhausreform beantworten. Welche Klinik müsste schließen und welche würde zum ambulanten Versorgungszentrum herabgestuft?
Ich würde jetzt nicht sagen, der oder der Standort, weil das steht mir A nicht zu und B haben die Träger da eigene Lösung. Es sind ja weniger Krankenhausstandorte in den letzten Jahren geworden, auch ohne Reformzwang.
Wie die Oberhavelkliniken arbeiteten längst auch viele andere Krankenhäuser im Verbund. Doppelstrukturen seien abgebaut worden. Auch deshalb ließen sich die Pläne des Bundesgesundheitsministers nicht ohne weiteres auf Brandenburg übertragen, betont Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir in Ostdeutschland eine ganz andere Situation haben. Die ostdeutschen Länder haben diesen Bereinigungsprozess ja in den 90er Jahren und in den Nullerjahren schon hinter sich. Wir haben ja damals schon viele Standorte zusammengelegt oder mit der Kreisgebietsreform von 93 wurden ja dort schon teilweise Neubauten gemacht. Also wir haben unsere Konsolidierung im größten Teil schon hinter uns.
Die Gespräche mit Minister Lauterbach seien zäh und langwierig, so Nonnemacher. Aber immerhin seien sich die Länder in ihren Forderungen einig, egal ob SPD, CDU oder Grün regiert. Und egal ob Flächenland oder Stadtstaat. Beispielsweise sei man gegen die vorgeschlagene Einteilung der Krankenhäuser in 3 Leistungsstufen, von einfacher bis Komplettversorgung. Das kritisiert auch die Landeskrankenhausgesellschaft.
Der will das, glaube ich, zutiefst über die Hintertür jetzt wieder mit den Leveln die Bevölkerung, ich meine, auch ein bisschen irritieren, indem er sagt, ja, und die Levels sind Qualitätskriterien. Das heißt, also unter Level 2 kann es eigentlich an Chemie hin. Das ist jetzt der neueste Slogan und das ist ein sehr großes Problem.
Also wir halten die Level für entbehrlich. Wir möchten, dass die sogenannten Leistungsgruppen gemeinsam von Bund und Ländern weiter definiert und auch weiterentwickelt werden. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass es für diese Reform eine ordentliche Anschubfinanzierung geben muss, weil diese Transformation umfangreich ist und die muss auch finanziell begleitet werden.
Reform ja, aber weiter ausreichend Spielraum für die Länder bei der Krankenhausplanung, das fordert auch CDU-Gesundheitspolitiker Michael Schirak. Denn schließlich müssten die Länder dann auch mit den Folgen der Reform und mit möglichen Schließungen umgehen.
Und es kann auch nicht sein, dass das Schwarze-Peter-Spiel den Ländern zugeordnet wird. Das heißt, der Bund gibt vor und die Länder müssen exekutieren.
Am 1. Juni sollen die festgefahrenen Gespräche zwischen Bundesgesundheitsminister und den Ländern fortgesetzt werden. Ohne eine Einigung wird die Krankenhausreform wohl spätestens im Bundesrat scheitern.
Amelie Ernst informierte aus Potsdam. Ziemlich beste Feinde geworden sind die ehemals freundschaftlich verbundenen Rapper Bushido und sein Ex-Manager Arafat Abu-Chaka. Die Fehde wird in Berlin vor Gericht ausgetragen. Abu-Chaka soll Bushido eingesperrt und geschlagen haben, so die Anklage. In einem weiteren Prozess wird vor dem brandenburgischen Oberlandesgericht über Geld gestritten. Da geht es um Millionen Euro und um Immobilien, berichtet rbb24-Reporterin Lisa Steger.
7 Häuser mit 40 Wohnungen umfasst die Rüdersdorfer Wohnanlage, die Bushido mit bürgerlichem Namen Anis Mohammed Ferschishi und Arafat Abu-Chaka gemeinsam besitzen. Noch, jetzt aber heißt es, es kann nur einen geben. Bushido will das Ensemble übernehmen und den Kompagnon, der als Oberhaupt eines Clans gilt, ausbezahlen. Bushidos Anwälte teilen mit, wir wollen das Geld einfach loswerden und keinen Ärger haben, mit wem auch immer, so wörtlich. Das Gericht schlägt vor, dass Bushido seinem Kompagnon gut 1 Million Euro als Abfindung bezahlt, was er auch tun würde. Doch Arafat Abu-Chaka ist nicht da, obwohl das Gericht es angeordnet hatte. Der Grund, er musste als Angeklagter ins Berliner Landgericht, wo immer noch der Strafprozess wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Bushido läuft. Die Anwälte des Berliners, 3 an der Zahl, lehnen den Vergleich ab. Ihr Mandant sei dagegen. Doch dabei muss es nicht bleiben, sagt Gerichtssprecherin Vera Krüger-Feldhusen.
Die Parteien können den Vergleich auch schriftlich abschließen. Der Senat würde dann durch Beschluss sogar diesen Vergleich feststellen können, schriftlich.
Wenn Bushido überweist, dann nicht an Abu-Chaka, sondern direkt an 2 Finanzämter. Denn Abu-Chaka darf das Geld gar nicht mehr annehmen, stellte sich überraschend im Prozess heraus. Krüger-Feldhusen.
Es gibt bereits eine Forderungsfändung von Seiten 2 Finanzämter. Wenn Herr Ferschishi an Herrn Abu-Chaka zahlen wollte, dann hätte sofort das Finanzamt die Hand darauf.
2 Millionen Euro will der Fiskus von Abu-Chaka. Trotzdem boten seine Anwälte im Prozess an, dass er die Wohnanlage übernimmt und Bushido ausbezahlt. Mit welchem Geld? Das blieb offen. Im Sommer wird der Prozess fortgesetzt. Beide Männer müssen kommen, auch Bushido, obwohl seine Anwälte es verhindern wollten. Ihr Argument, der Rapper muss zum Prozess jedes Mal aus Dubai einfliegen. Ihm wird es zu viel.
Informationen von Reporterin Lisa Steger. Fensterwalde zählt die Tage. 100 sind es noch, bis die 17.000 Einwohnerstadt im Elbe-Elster-Kreis den traditionellen Brandenburg-Tag ausrichten darf. Fensterwalde, das sich auch die Sängerstadt nennt, lädt dann zum gemeinsamen Musizieren. Wer auf dem Marktplatz Anfang September mitmachen will, sollte schon mal den Kracher Chöre üben, empfiehlt rbb24-Reporter Thorsten Südow.
Und die Chöre singen für dich.
Mark Forsters Hit Chöre soll möglichst viele Brandenburger mit ihren Gitarren, Schlagzeugen, Keyboards und Blasinstrumenten zum großen Live-Act beim Brandenburg-Tag auf den Marktplatz locken. Am 1. September-Sonntag startet unter dem Titel Alles rockt das Konzert für Brandenburgs größte Liveband, sagt Finsterwaldes Bürgermeister Jörg Gampe. Anmeldungen sind unter brandenburgtag-finsterwalde.de. Willkommen, so Gampe.
Also ich freue mich besonders auf die jungen Künstlerinnen und Künstler auf der Jugendbühne. Wir versuchen dort die 5 besten Bands vorzustellen und ich glaube, es wird auch eine Auszeichnung für sie. Ich glaube, es wird für alle Gäste in jedem Genre die Möglichkeit sein, etwas zu sehen, zu hören, mitzumachen. Darauf freue ich mich.
Eine Umwelt- und Naturmeile erwartet tausende Gäste in der Sängerstadt. Auf einer Blaulichtmeile wird das Ehrenamt mit Feuerwehren und Rotem Kreuz vorgestellt, geehrt und um Nachwuchs geworben. In einer Stadt, die den Strukturwandel meistere und Erfolge aufzuweisen habe, schildert SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Musik spielt in Finsterwalde schon immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich gehe davon aus, dass besonders viele junge Menschen da sein werden und damit auch die Zukunft des Landes zeigen werden.
Beim Brandenburg-Tag kommen neben Musik auch Geselligkeit und Sport ganz groß raus, verspricht Bürgermeister Gampe.
Man kann als Familien-, als Firmenstaffel, als Gemeindestaffel dabei sein. Wir laufen komplett im Wald in der Bürgerheide, erst ein bisschen Sport und danach aufs Festgelände feiern. Das ist, glaube ich, die richtige Kombination.
Der Eintritt ist frei, trotzdem vielleicht doch das Portemonnaie einstecken. Dutzende ausländische Gastgeschenke an die Brandenburger Landesregierung werden für soziale Zwecke versteigert.
Thorsten Südow aus Finsterwalde, 100 Tage vor dem Brandenburg-Tag. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.